Vielen Dank, sehr geehrter Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren. Nach dem, was Dr. Meisen gesagt hat, sehr eindrucksvoll, müsste ich vielleicht gar nicht mehr so viel sagen. Ich tue es trotzdem, weil ich ja die Chance dazu habe. Ich habe in meinem Papier deutlich gemacht, dass die Richtung im Grunde genommen stimmt. Die Diskussion war ja früher mal zum anderen Zeitpunkt gewesen, nämlich dass das Kinder- und Jugendhilferecht, zu dem ich in erster Linie spreche, ganz in die Länderkompetenz fallen sollte. Die Richtung stimmt, aber es gibt zwei entscheidende Pferdefüße, auf die ist hingewiesen worden. Das eine ist, die Kinder- und Jugendhilfe als Teil der Fürsorge steht im Artikel 72 im Absatz 2 und unterfällt damit den erhöhten Anforderungen des Erforderlichkeitskriteriums. Zunächst zu diesem Pferdefuß. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das funktionieren soll in der Praxis, aufgrund der Verknüpfungen, die das Kinder- und Jugendhilferecht zu anderen Rechtsmaterien hat. Ich will Ihnen das an drei Beispielen nochmal anschaulich erörtern. Die Zeitungen und die Medien sind zurzeit voll von den Problemen, die Kinder und Jugendliche in der Familie, im Familienumfeld, in der Schule haben. Berlin ist sozusagen das Paradebeispiel dafür. Der Freistaat Bayern hat eine Gesetzesänderung in den Bundesrat eingebracht zur Änderung des Paragraphen 1666 BGB, dort wo das Wohl des Kindes und die familiengerichtlichen Eingriffsmöglichkeiten geregelt sind. BGB ist klar, ist Materie des Zivilrechts. Jugendhilfe ist Sozialrecht, unterfällt dem, das Zivilrecht gehört zum 72.1, also steht nicht unter dem Vorbehalt der erhöhten Anforderungen. Das Kinder- und Jugendhilferecht als Fürsorgerecht untersteht dieser Regelung. Wie das funktionieren soll, die Zusammenarbeit zwischen dem nur bundesstaatlich regelbaren Familienrecht und dem dann landesrechtlich hinsichtlich des Verfahrens und der Behörden regelbaren Kinder- und Jugendhilferecht, konnte mir bisher keiner erklären. Ich musste mir selber die Mühe machen, um dahinter zu kommen. Mir ist auch nichts eingefallen. Zweiter Punkt. Kinder und Jugendliche, auch das erleben Sie in den Medien zurzeit verstärkt, bis hin zu einer populistischen Welle, die sich hier abzeigt, ist der Bezug zum Strafrecht, hier zum Jugendstrafrecht. Auch dies, Artikel 74 Absatz 1 Nummer 1, untersteht nicht den erhöhten Anforderungen, dem das Fürsorgerecht untersteht. Das Strafrecht wird nach wie vor bundesrechtlich geregelt werden. Die Korrespondenznormen, die Sie im Kinder- und Jugendhilferecht haben, hier den Paragraphen 52, wen es denn interessiert, das SGB 8, schafft die Zusammenarbeit und das Zusammenwirken zwischen den Jugendbehörden einerseits und den Jugendstrafgerichten andererseits. Wie das wiederum funktionieren soll, bundesstaatlich geregelt das Jugendstrafrecht, länderrechtlich geregelt die Behörden und das Verfahren in der Kinder- und Jugendhilfe, ist mir und allen Experten, die sich damit befasst haben, ebenso unerklärlich. Es wird nicht zusammengehen und das an Punkten, die in gegenwärtig in besonderer allgemeiner Aufmerksamkeit stehen. Dritter Punkt reicht über die Kinder- und Jugendhilfe hinaus. Die Abgeordneten aus dem Bundestag haben gestern das Gesetz zur Fortentwicklung des SGB II verabschiedet. Ich will hier nicht den Oberlehrer spielen und die Abgeordneten männlichen und weiblicher Art danach fragen, welches der Bezugspunkt im 74 war, ob es die Nummer 12 war oder die Nummer 7. Es ist auch nicht so schwer, die Frage zu beantworten im Übrigen. Es ist die Nummer 7, wenn es interessiert. Sie wissen, SGB II hängt eng mit dem SGB III zusammen, also mit der Arbeitsförderung. Und es gibt Vorlagen beim Bundesverfassungsgericht und Verfassungsbeschwerden wegen der Reduzierung der Leistungen im SGB III, die ja Versicherungsleistungen sind. Das Bundesverfassungsgericht wird dies möglicherweise die Regelung für verfassungskonform erklären können, weil das SGB II, also die Grundsicherung für Arbeitssuchende, bei den Aufstockern, bei denen die Leistungen nach dem SGB III erhalten, aber die nicht ausreichend sind, eben entsprechend aufstocken kann. Mir soll einmal jemand erklären, wie die Materie SGB II und SGB III auseinandergerissen werden kann. SGB II ist Fürsorgerecht. SGB III ist Sozialrecht. Also SGB III ist die Nummer 12 im Artikel 74, während das Fürsorgerecht die Nummer 7 ist, die dann in wesentlich größerem Umfang in Länderkompetenz kommt. Wie das alles zusammengehen soll, wird nicht klappen. Wenn Sie die Föderalismusreform an dieser Stelle so verabschieden, dann haben die Verfassungsbeschwerden und Vorlagebeschlüsse beim Bundesverfassungsgericht höchste Chancen, vom Bundesverfassungsgericht angenommen zu werden, weil dann das Auffangnetz auf bundesstaatlicher Ebene nicht mehr da ist. Die Frau Bundeskanzlerin hat in diesem Zusammenhang angekündigt, dass es eine grundlegende Überarbeitung des SGB II geben wird. Das alles macht deutlich, dass der Zusammenhang von SGB II und SGB III nicht auseinandergerissen werden kann. Die Zeiten von Bismarcks Sozialgesetzgebung sind über 100 Jahre vorbei. Eine klare Trennung zwischen Fürsorge und Versicherungsleistungen ist nicht mehr möglich. Ich komme zum zweiten Pferdefuß, dem bereits angesprochenen Artikel 84, der den Ländern die Kompetenz einräumt, Behörden und Verfahren zu bestimmen. Bei Verfahren eingeschränkt, bei Behörden im Grunde genommen uneingeschränkt. Auch hier drei Punkte, die deutlich machen, dass dies auf große Schwierigkeiten für die Kinder- und Jugendhilfe stoßen wird. Ein Punkt ist bereits genannt worden. 1922, wie damals das Reichsjugendwohlfahrtsgesetz und das Reichsjugendgerichtsgesetz, wie es hieß, in diesem Hause, also nicht in diesem, ein bisschen weiter drüben, verabschiedet worden ist, war Größeres geplant. Man wollte ein umfassendes Jugendrecht schaffen für Kinder und Jugendliche, die Materie der Jugendwohlfahrt, des Jugendstrafrechts, Materie, Bereiche aus dem Familienrecht in ein Gesetz packen. Das hat nicht geklappt. Man hat sich auf den kleinsten gemeinsamen Nenner verständigt und der Nenner war Schaffung eines verbindlichen Jugendamtes und dadurch Konzentration der Fachlichkeit bei dem Jugendamt. Damit war die Fachbehörde Jugendamt der Kern der fachlichen Entwicklung der heutigen Kinder- und Jugendhilfe geworden. Die deutsche Kinder- und Jugendhilfe hätte nicht diesen fachlichen Standard, den sie heute hat, wenn es nicht eine Fachbehörde gegeben hätte, die den Kern dieser Entwicklung gebildet hat. Was wird passieren? Es wird das passieren, was wir an manchen Stellen schon erleben. Es wird zu einer Rosinenpickerei kommen. Die Kinder- und Jugendhilfe beinhaltet schöne Bereiche und weniger schöne Bereiche. Die schönen Bereiche, wo in den Landkreisen die Bürgermeister der Gemeinden sich drum schlagen oder in den kreisfreien Städten in die schöneren Dezernate kommt, ist etwa die Kindertagesbetreuung, die Jugendarbeit. Es gibt, und darüber hatte ich gesprochen, in der Kinder- und Jugendhilfe Bereiche, wo man die Ärmel hochkrempeln muss und wo man sich die Finger schmutzig machen kann. Das sind die Kinder und Jugendlichen, von denen ich vorher gesprochen habe, deren Kindeswohl gefährdet ist. Diese Bereiche werden getrennt werden. Bei dem einen kann man schöne Eröffnungen machen und in der Presse gut dargestellt werden. Bei dem anderen kann man eigentlich nur schlechte Presse bekommen. Und das wäre ein dramatischer Rückschritt für die Kinder- und Jugendhilfe. Was meinen Sie, wie viele Kinder und Jugendliche, die eigentlich außerfamiliär untergebracht werden müssten, aufgrund der Gefährdung ihres Wohls in der Familie, dadurch nicht außerfamilial untergebracht werden müssen, weil das Jugendamt Zugriff hat auf die ganztägige Betreuung in den Kindertagesstätten, eine im Übrigen wesentlich günstigere Finanzierungsform. Wenn das Jugendamt nicht mehr verfügt über die ganze Palette der Kinder- und Jugendhilfe, über die sie jetzt verfügt, wird es zu einem Auseinanderfallen kommen und es wird für viele Kinder und Jugendliche nicht mehr diese Möglichkeiten zur Verfügung stehen. Zweiter Punkt, ich habe es im Papier ausgeführt und kann es deswegen kurz machen, ist die Abschaffung des Jugendhilfeausschusses. Der Jugendhilfeausschuss ist manchen, die ein stromlinienförmliches Verständnis von Verwaltung haben, ein Dorn im Auge. Ich halte es, obwohl seit 1922 bestehend, als ein fortschrittliches Modell. Wir haben in Deutschland eine besondere Verfassungstradition aus dem 19. Jahrhundert, der Kompromiss zwischen Krone und Parlament, dem Parlament die Gesetze und ein bisschen in der Justiz und die Finanzen. Die Krone bleibt zuständig für die Verwaltung. Deswegen haben wir eine relativ autoritär strukturierte Verwaltung, im Gegensatz etwa zu USA, die eine ganz andere Verwaltungstradition hat. Mit dem Jugendhilfeausschuss haben Sie eine der wenigen Elemente in unserer Verwaltung, wo bürgerschaftliches Engagement möglich ist und wo demokratischer Einfluss möglich ist. Ein letztes, der Zusammenhang von materiellem Recht und Verfahrensrecht, der ja mit dem 82 auseinandergenommen werden soll. Sie werden in der Kinder- und Jugendhilfe immer nur zum Teil mit unbestimmten Rechtsbegriffen auskommen. Der Begriff Wohl des Kindes ist das klassische Beispiel dafür. Der Gesetzgeber wird es auch nicht anders machen können, um möglichst viele Situationen zu erfassen. Man fängt diese Unbestimmtheit dadurch ein, rechtsmethodisch, rechtsdogmatisch, dadurch, dass man bei den Verfahrensvorschriften relativ präzise Vorgaben macht. Der Rechtssoziologe Luhmann hat es auf den berühmten Begriff gebracht, Legitimation durch Verfahren. Wenn Sie das auseinanderreißen, haben Sie unbestimmte Rechtsbegriffe, die durch Bundesrecht geregelt werden und ein Verfahren, das durch die Länder geregelt werden soll. Wie das klappen soll, kann ich mir auch nicht erklären. Ich will zum Ende kommen. Ich weiß, dass Sie als Abgeordnete in Partei- und Fraktionsdisziplin eingebunden sind und die Latte für die Föderalismusreform ist hochgelegt. Manchmal habe ich den Eindruck so hoch, dass man mühelos unter drunten durchgehen kann. Aber wenn man denn dann springen will, also den Mut hat, das Paket aufzuschnüren, besteht eben die Gefahr, dass man sie auch reißen kann. In diesem Zusammenhang haben wir in Deutschland nicht nur seit Neuerem, sondern schon seit Längerem eine Diskussion um die Glaubwürdigkeit von Politik. Vor gut 14 Tagen, am 15. Mai, fanden die großen Veranstaltungen zur Familie statt und 100% aller Politikerinnen und Politiker, ob es Abgeordnete waren, ob es Ministerinnen oder Minister waren, haben betont, dass Kinder und Jugendliche die wichtigste Ressource unseres Landes sind. Wenn Sie das so verabschieden, wird diese 100% den Sonntagsreden, die ich am, oder den Montagsreden, es war ein Montag, den Montagsreden, die ich am 15. Mai gehalten habe, Lügenstrafen. Und Sie können nach dieser Anhörung nicht mehr sagen, Sie wüssten nicht, was Sie getan haben. Sie können nicht Augen zu und durchmarschieren, sondern Sie tun dies sehenden Auges. Und Sie müssten es den Kindern und Jugendlichen in unserem Land erklären. Ich kann es Ihnen nicht erklären. Und hier sage ich das ganz bewusst auch als der ehrenamtliche Vorsitzende eines vielleicht der renommiertesten deutschen Organisationen in dem Bereich des Deutschen SOS Kinderdorfvereins e.V. Ich kann es den tausenden Kindern und Jugendlichen, für die wir Verantwortung tragen, nicht erklären, dass 2/3 der Abgeordneten eine Entscheidung treffen, die im Gegensatz steht zu dem, was sonst gesagt wird. Und ich könnte es auch unseren Spenderinnen und Spendern nicht erklären, warum wir zukünftig viel Mittel dafür ausgeben müssen, um 16 unterschiedliche Landesverfahrens- und Behördenregelungen durch entsprechenden Aufwand zu minimieren. Deswegen nehmen Sie die Fürsorge, die Kinder- und Jugendhilfe aus dem 72 Absatz 2 raus, eine relativ leichte Sache. Sie müssen dort nur die Nummer 7 streichen, dann ist die Sache gegessen. Und ändern Sie den 84 so, dass die Behördenbestimmung, die jetzt nur sehr rudimentär drin ist, und die Verfahrensbestimmungen nicht so leicht änderbar sind, wie Sie es nach dem Entwurf vorsehen. Wie das genau aussehen kann, habe ich Ihnen in meinem schriftlichen Papier dargelegt. Ich denke, da haben Sie genügend Anregungen. Ich bedanke mich bei Ihnen.